Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit René Agega. Herzlich willkommen. Alexander Humboldt oder genauer Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt ist ein Titan. Ein göttlicher Riese in Menschengestalt aus mythischer Vorzeit. Sein 250. Geburtstag steht bevor. Und aus diesem Anlass wird Humboldt dieser Tage zur Sonderbriefmarke. Und seit ein paar Wochen gibt es eine neue Ausgabe sämtlicher Werke, 10 Bände, 7000 Seiten im Deutschen Taschenbuchverlag. Ein Riese aus mythischer Vorzeit, das heißt im Fall Humboldt nicht nur repräsentative Ehrungen. Das heißt auch, Humboldt ist eine Projektionsfläche mit ungezählten Themen unserer Gegenwart, also jetzt. Ein paar Beispiele nenne ich kurz. Globalisierung, Europa, Reisen, unser Verhältnis zu anderen Kulturen, zum Kolonialismus, unser Verhältnis zur Natur, zum Urwald im Amazonas und so weiter und so weiter. Über Humboldt nun ein Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Ottmar Ette, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Und zuerst wollte ich von Ottmar Ette wissen, ob diese Aufzählung von heutigen Themen eigentlich angemessen ist, um sich Humboldt zu nähern.
Ja, also man kann natürlich sehr, sehr viel bei Alexander von Humboldt aufzählen. Es gibt unglaublich viele Facetten. Es ist ein sehr facettenreiches Leben, ein sehr langes Leben. Aber eines ist er sicherlich nicht: ein Heroe, ein Titan. Nein, ich glaube, das ist ein Bild, das jetzt im Augenblick gerade gerne gezeichnet wird, aber das doch an Alexander von Humboldt sehr vorbeigeht. Also ja. Er selber hat sich auch nach Leibeskräften dagegen gewehrt, dass zu seinen Lebzeiten eine Büste in der Akademie geschaffen wird. Also er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt und hat auch erfolgreich sich dagegen verwahrt, sozusagen in Marmor gemeißelt zu werden zu Lebzeiten. Nein, ein Heroe war er nicht. Er war auch nicht ein Heroe der Naturwissenschaften. Aber er ist ein außergewöhnlicher Mensch, der uns heute auch im 21. Jahrhundert sehr, sehr viel zu sagen hat und in gewisser Weise ein Vordenker ist für das 21. Jahrhundert.
Kein Heroe also. Es ist aber ein Autor oder eine eindrucksvolle Persönlichkeit, die Sie sehr lange, sehr, sehr intensiv begleitet schon, und jetzt vor dem 250. Geburtstag. Sind Sie da so eine Art Handlungsreisender in Sachen Humboldt?
Nein, also ich habe sehr unterschiedliche Themen und Humboldt ist eines nur dieser Themen. Aber es ist schon richtig, also ich arbeite seit 38 Jahren jetzt mittlerweile über Alexander von Humboldt und ich lerne ständig dazu. Aber es ist vor allem eigentlich die Vielgestaltigkeit der Figur Alexander von Humboldts, die heute fasziniert. In gewisser Weise kann man sagen, dass Humboldt eigentlich unser Zeitgenosse ist. Er hat sehr, sehr viele Dinge sozusagen vorweggenommen, hat sehr viele Dinge ausgedacht, die im Grunde damals überhaupt nicht gedacht wurden. Er hat von verschiedenen Sprachen übrigens auch gleichzeitig gedacht, also vom Deutschen, vom Französischen her, aber auch von anderen Sprachen, war überzeugt davon, dass wir die Welt nicht von einer einzigen Sprache aus begreifen können, sondern dass wir verschiedene Perspektiven brauchen, so ähnlich wie in einem kubistischen Gemälde, also wo verschiedene Perspektiven aufeinander geblendet sind. Aber Alexander von Humboldt ist auch unser Zeitgenosse, weil er eine Reihe von Problemen und Problembewältigungsstrategien entwickelt hat, die für uns heute wichtig sind. Also zum Beispiel die Dinge miteinander verbinden, verschiedene Disziplinen miteinander verbinden, verschiedene Wissensbereiche miteinander verbinden, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wissenschaften, eine Übersetzung zu finden für komplexe Verhältnisse, um eine Öffentlichkeit für ein bestimmtes Problem zu begeistern oder auch in gewisser Weise zum Beispiel gegen die Sklaverei vorzugehen und dort entsprechende Worte zu finden, die dann auch Widerhall beim Publikum finden. Es ist ein Wissenschaftler, der Wissenschaft als eine ethische Veranstaltung sieht.
Ja, das klingt jetzt alles so, sagen wir mal, sympathisch, zumindest in meinen Ohren, dass ich in der Zeichnung, Skizze, die Sie jetzt uns vor Augen gehalten haben, dann doch den Herrn wieder als Heroen sehe, muss ich gestehen. Ich möchte ganz kurz nochmal loben und preisen Ihren Überblick. Sie haben von den vielen Veröffentlichungen, die auf Ihr Konto gehen, zu Humboldt zählt zuletzt ja so ein Leben-Werk-Wirkung-Band, den Sie herausgegeben haben, der einen exquisiten Eindruck für uns Laien auch verschafft, also allgemein verständlich. Und man kriegt eben über die Biografie einen herrlichen Überblick, über das Werk insgesamt und nicht zuletzt über die kaum überblickbare Wirkungsgeschichte. Eine andere Buchveröffentlichung aus Ihrer Feder ist 10 Jahre alt, wenn ich es richtig im Kopf habe, über Globalisierung und Humboldt. Wie sind Sie darauf gekommen, ausgerechnet Globalisierung rauszunehmen aus dieser wahnsinnigen Facettenreichtum dieses Werks?
Die Frage der Globalisierung ist natürlich eine, die Alexander von Humboldt auf verschiedenen Ebenen behandelt hat und auch interessiert hat. Also zum einen Er hat sich sehr stark mit der ersten Phase beschleunigter Globalisierung, also mit Christoph Kolumbus, mit der europäischen Expansion, zunächst mit der iberischen Expansion auseinandergesetzt und hat darüber ein über 1000-seitiges Buch geschrieben. Das heißt, er wurde zu einem Globalisierungsspezialisten sozusagen, noch bevor der Begriff Globalisierung in aller Munde war. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, also sozusagen der Historiker der europäischen Expansion. Die andere Seite ist selbstreflexiv. Dass er sehr gut verstanden hat, dass seine eigene Rolle auch die eines Globalisierers war und der Kenntnisse von unterschiedlichsten Weltteilen sozusagen in Umlauf gebracht hat, der über weit entfernte, von Europa weit entfernte Gebiete arbeitete. In dieser Rolle als Globalisierer hat er sich auch gesehen und dazu hat er dann eben auch geschrieben. Also bei Humboldt ist es sehr spannend zu sehen, also das ist ja jemand, der über mehr als 7 Jahrzehnte publiziert hat, über mehr als 7 Jahrzehnte wissenschaftliche Aufsätze und Bücher publiziert hat, also über mehr als 3 Wissenschaftlergenerationen. Und trotzdem sind die Ideen, die Humboldt entwickelte, oft von einer sehr langen Kontinuität, sehr große Kontinuität da. Er ist auch in der Lage, sozusagen die Fehler und veränderten Einschätzungen dann mit aufzunehmen. Also ich nehme mal ein Beispiel. Er bricht auf als 30-Jähriger 1799 in die amerikanischen Kolonien Spaniens. Und er hat damals zu diesem Zeitpunkt noch ein von der europäischen Aufklärung ererbtes negatives Bild der indigenen Bevölkerung. Und wir können sehr wohl in den amerikanischen Reisetagebüchern diese Rassismen bei ihm sehen. Die sind nicht sehr häufig, aber sie sind deutlich.
Und, nennen Sie da mal ein Beispiel?
Ja, also die Indolenz, wie man das damals sagte, also die Faulheit der indigenen Bevölkerung, die prangert er an, dass sie oft so tun, als würden sie nicht verstehen und so weiter. Und also all dieses Klagen, das so in den ersten Monaten seiner Reise immer wieder kommt, all das wird sukzessiv, wird langsam Stück für Stück revidiert, wird einer Kritik unterzogen.
Auch ausdrücklich?
Ausdrücklich. Und
also nicht nur, dass solche Rassismen verschwinden stillschweigend, sondern er setzt sich damit auseinander.
Er setzt sich damit auseinander. Vor allem aber verschwinden die Rassismen. Das ist eigentlich sozusagen die klare, konsequente Arbeit dann an den indigenen Kulturen, auch an der enormen Breite von indigenen Kulturen, die er selbst auch kennengelernt hat, die er selbst untersucht hat. So erst kann er überhaupt zum Begründer der sogenannten Altamerikanistik, also der Beschäftigung mit den altamerikanischen Kulturen werden. Also er ist einer der Begründer und das ist ein langer Weg für Alexander von Humboldt. Es gibt ein hohes Interesse, eine große Kontinuität der Fragestellung, Veränderungen auf dem Weg, indem er sozusagen Positionen revidiert und dann deren Ausformulierung dann auch in unterschiedlichen Werken über die Relativität von Zeitvorstellungen in unterschiedlichen Kulturen und so weiter. Also dann auch nicht, das ist eben halt auch spannend, er beschäftigt sich dann nicht nur mit den amerikanischen Kulturen, sondern versucht dann nach einer Beschäftigung mit den amerikanischen Kulturen diese dann wieder in einen globalen Zusammenhang zu stellen oder, wie ich sagen würde, in einen transarealen. Also das heißt, verschiedene kulturelle Areas miteinander verbindend, nicht die ganze Welt zu jedem Punkt sozusagen weltumspannend zu denken, sondern unterschiedliche Vergleiche zwischen verschiedenen Areas herzustellen.
Wenn Sie so beschreiben, dass bei der ersten Expedition und bei den Reisetagebüchern dann zunächst mal bestimmte Vorurteile oder Herabwürdigungen der indigenen Bevölkerung auftauchen und nach und nach erst verschwinden, das ist zunächst mal, wenn man das so von außen als Laie hört, sehr, sehr einleuchtend. Was mich zunächst mal wundert, ist, dass trotzdem Alexander von Humboldt dieses heroische Image hat, einfach dieser freundliche, liberale, eben von Anfang an irgendwie tolerante Preuße gewesen zu sein. Beim Stichwort Kolonialismus oder Sklavenhandel wirft sich für mich so eine ganz ähnliche Frage auf. Immer wieder wird zitiert und ohne Zweifel zu Recht, an wie vielen Stellen sich Alexander von Humboldt gegen den Kolonialismus ausgesprochen hat, dagegen argumentiert hat und ein guter Beleg dafür ist, dass es bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Zeit unbedingt Positionen gab, die das nicht einfach für normal gehalten haben. Andererseits immer wieder auch Hinweise darauf, dass Alexander von Humboldt beispielsweise beim Aufenthalt in Kuba im Gut oder im Haus eines Sklavenhalters gelebt hat. Also wie passt sowas zusammen?
Ja, das passt sehr gut zusammen, weil Alexander von Humboldt eigentlich sehr konziliant und diplomatisch immer vorging.
Also er war kein Aktivist.
Um Informationen über Sklaverei zu erhalten, musste er einfach auch sehr gute Beziehungen haben zu Sklavenhaltern. Das war schon in Venezuela der Fall. Das war schon in einigen Gebieten. Also mit der Sklaverei wurde er konfrontiert eigentlich von Beginn an in Cumaná. Also kurz nach der ersten Landung in dem, was heute Venezuela ist. Später in Kuba hat er diese Erfahrung dann ausgebaut. Dabei ist seine Freundschaft, also nicht nur einfach eine geschäftsmäßige Beziehung, sondern die Freundschaft zu Sklavenhaltern ganz durchgängiges Muster. Und trotzdem ist er in seiner Position gegen die Sklaverei einfach kategorisch. Ähnlich gelagert, er konnte sehr gut am preußischen Hof fungieren. Er hatte die preußischen Könige, Friedrich Wilhelm III. Und den IV. Wirklich als Freunde. Es waren Freundschaften, die da entstanden über die Jahre. Und dennoch war er gegen die monarchistische Staatsdoktrin sozusagen. Also er war Republikaner, er war den Ideen der französischen Aufklärung treu. Diesen Spagat zu sagen, Informationen über Sklaverei von Sklavenhaltern zu erhalten. Von den Sklaven waren diese Informationen nicht zu bekommen. Ja. Also er hat sich auch mit Sklaven unterhalten, aber die ökonomischen Hintergründe für den Sklavenhandel, das konnten ihm nur diejenigen liefern, die damit wirklich auch zu tun hatten. Ja. Und ähnlich ist es auch mit der Monarchie. Also er hat die preußische Monarchie als etwas gesehen, das eben zu seinem Zeitpunkt nicht abschaffbar war. Und gleichzeitig ist er seinen Positionen, seinen Überzeugungen von der Republik treu geblieben, ein ganzes Leben lang.
Sie haben vorhin so schön gesagt, Humboldt ist unser Zeitgenosse. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, wie Sie Humboldt und Sklaverei, Humboldt und Rassismus, Humboldt und Kolonialismus beschreiben, dann klingt das tatsächlich so, als würde man über einen Zeitgenossen sprechen. Und das, obwohl ohne Zweifel unsere Gegenwart anders über Kolonialismus beispielsweise spricht, redet, denkt, als vor in der deutschen Öffentlichkeit, ehrlich gesagt, vor 10 Jahren, vor 50 Jahren und so weiter. Wie ist das möglich, dieses Wunder, dass man auf diesen Titanen aus mythischer Vorzeit manchmal so gucken kann, als wäre er um die Ecke hier in der Nähe von Berlin-Tegel, Berlin-Mitte, ich weiß nicht wo.
Humboldt dachte anders, weil er an etwas anderes las. Also er war anders als seine deutschsprachigen Zeitgenossen, weil er einfach in verschiedenen Literaturen, in unterschiedlichen sprachlichen Zusammenhängen dachte. Das heißt, er aß sozusagen intellektuell etwas anderes als das, was die anderen aßen. Und von daher konnte er auch anders denken. Und dieses andere Denken, also auch das Denken in verschiedenen Logiken, das Denken auch in französischen Logiken beispielsweise. Und er hat von den französischen Kolonialismus-Experten sozusagen eine ganze Vielzahl an Dingen gelernt. Das befähigte ihn, sozusagen über den verschiedenen Logiken zu stehen. Also das heißt, sich unterschiedlicher Logiken zu bedienen, um damit nicht einer einzigen Logik ausgeliefert zu sein.
Das verstehe ich, das leuchtet mir ein, aber ich weiß nicht, ob das eine hinreichende Erklärung ist für mich, denn es gab ja viele Leute, die französisch sprechend an den europäischen Höfen verkehrten und mehrere Sprachen sprachen und so weiter. Das gehörte ja zu dieser Schicht von Kammerherrnsöhnen, dass man das konnte.
Ja, aber bei Humboldt war es doch ein bisschen anders. Also er verfügte nicht nur über eine gewisse Vielsprachigkeit, sondern er nahm auch die unterschiedlichen Logiken, ich komme nochmal auf diesen Begriff zurück, sehr ernst. Also er konnte viel logisch denken. Mhm. Und das, glaube ich, können auch heute noch sehr wenige Menschen. Das heißt also, die Möglichkeit, in verschiedenen Logiken gleichzeitig zu denken und gleichzeitig diese Logiken gelten zu lassen.
Deutschlandfunk Kultur, die Philosophiesendung Sein und Streit. Wir sind im Gespräch mit Ottmar Ette über Alexander von Humboldt, diesen nicht Heroen, aber Titanen aus mythischer Vorzeit, der dieser Tage seinen 250. Geburtstag feiert, als wäre er unser Zeitgenosse. Herr Ette, Sie haben sich sehr lange, sehr intensiv mit Humboldt beschäftigt. Eine andere Figur taucht in Ihrer intellektuellen Biografie auf, mit der Sie sich ebenfalls sehr intensiv beschäftigt haben. Ganz sicher viele, aber eine ist mir noch ins Auge gesprungen. Roland Barthes, der französische Literaturtheoretiker, gestorben 1980, über den Sie auch intensiv publiziert haben. Wie kommt man überhaupt als Romanist, der Sie sind, also Spezialist mit also für französische Literaturen. Wie kommt man überhaupt dazu, sich mit Humboldt zu beschäftigen?
Alexander von Humboldt lag sozusagen im Schnittpunkt verschiedener Wege. Ich habe nicht nur Romanistik studiert, sondern auch Geografie und bin auf Humboldt gestoßen, allerdings nicht von der Geografie her, weil dort sind die Vorstellungen von Humboldt sehr wohl verwendet worden, aber der Name fiel nie während der Studien, die ich zumindest hatte.
Also zu den vielen Fächern, die Alexander von Humboldt mehr oder weniger mitbegründet hat oder ja, substanzielle Forschungsergebnisse, zählt die Geografie.
Genau, also Schnitt durch die Anden, das war von Humboldt kopiert in der Vorlesung, aber der Name Humboldt fiel nicht. Aber dann ist es doch auch sehr spannend. Also Humboldt hat ja den größten Teil seines Werkes auf Französisch verfasst. Und da ist man natürlich auch als Romanist gefordert.
Er hat wichtige Jahre in Paris
Die langen zugebracht. Jahre in Paris, auch Paris als sozusagen Zentrum für die Verbreitung von Ideen. Das konnte er nicht von Berlin aus machen und in deutscher Sprache, sondern da war das Französische eben halt doch eine langue universelle, eine Universalsprache, eine weltweit und verstandene Sprache, die ein sehr viel besseres Transportmittel war. Das wusste Humboldt natürlich und deswegen spezialisiert er sich auch auf Pariser Verlage, von denen er 3 übrigens zur Strecke gebracht hat.
Wie hat er das gemacht, zur Strecke gebracht?
Ist eigentlich relativ einfach, einen Verlag zur Strecke zu bringen, indem er einfach Bücher produziert hat, die nicht zu finanzieren waren.
Ah, okay, ja. Also das Gegenteil von Bestsellern.
Ja, so in etwa, ja, genau. Humboldt hat eigentlich nur im Kosmos einen richtigen Bestseller gehabt. Die Ansichten der Natur, das ist noch so ein Zwischending, aber Humboldt hatte sich oft auch aufgrund seiner Schreibweise, und da sind wir dann schon beim Thema Barth, den Vorwurf eingehandelt, auch von seinem Freund, der ihm sagte, Humboldt, du weißt nicht, wie man ein Buch schreibt. Du hast keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt. Und wie schrieb Alexander von Humboldt Bücher? Man würde jetzt ja annehmen, also bei einem Werk von, ich sag mal, insgesamt 70 Büchern, 1000 Aufsätzen und so weiter, da ist eine kontinuierliche, auf Kontinuität angelegte Schreibweise. Nein, Humboldt schreibt in Inseln. Humboldt schreibt in relativ kurzen Texten. Und diese Inseln sind miteinander viel verbunden. Das heißt, es sind kleine Texte, die in sich sozusagen abgeschlossen sind. Dann kommt wieder ein neues Thema, dann kommt wieder ein neues Thema. Zwischen diesen Inseln stellt er aber Verbindungen her.
Also könnte man sagen, ein Archipel.
Ein Archipel, ja. Das ist ein archipelisches Schreiben. Insofern, als er beispielsweise jetzt über Vulkane oder über Sklaverei bestimmte kurze Texte schreibt und in seinen amerikanischen Reisetagebüchern die Verbindungen herstellt zwischen diesen unterschiedlichen kleinen und kurzen Texten. Von Seite 50 auf Seite 4200 einfach eine Verbindung herstellt und diese Verbindungen dann bedeuten, dass man sozusagen von einer Insel auf die nächste springen kann und das wieder eine etwas andere Perspektive ist. Genau so hat Roland Barth geschrieben. Barth hat auch oft auf Zettel geschrieben, kleine Zettel, die er dann kleben konnte, die er unterschiedlich anordnen konnte, kleine Karteikarten, die er unterschiedlich nach Buchstaben, zum Beispiel nach dem Alphabet geordnet hat und so weiter. Das heißt, man würde ja nicht denken, dass es da eine Verbindung gibt, aber es ist schon sehr spannend, wenn man sich sozusagen die Écriture courte, also die Kurzschreibweise von Roland Barth anschaut.
Ist das auch ein Terminus, also ein,
ist ein Terminus
von Barth?
Ja, ist von Barth, nicht von Humboldt. Und Humboldt verwendet diese Écriture courte sozusagen avant la lettre, um sozusagen. Ja. Also bevor der Begriff gefunden ist, hat Humboldt schon diese Art der Kurzschreibweise entwickelt. Und weil sie ihm am interessantesten erschien, um eine Vielverbundenheit von Gegenständen darzustellen, um einen wechselnden Blickpunkt darzustellen. Und bei Barth ist ja genau das eigentlich ganz zentral. Also immer wieder, wenn er zum Beispiel über die Fragmente einer Sprache der Liebe spricht, dann ist es nicht etwa das Verhältnis eines bestimmten Subjekts zur Liebe oder die Definition von Liebe oder die Essenz von Liebe, sondern es sind verschiedene Blickpunkte aus der Literatur, aus der Geschichte, aus der eigenen Erfahrung, aus dem eigenen Erleben heraus, die diese Frage der Liebe immer wieder neu thematisieren. Und genau aus diesem archipelischen Schreiben heraus entsteht dann etwas, das sozusagen den ganzen Komplex der Liebe viel logisch darstellt. Also das heißt, in unterschiedlichen Logiken, nach unterschiedlichen Liebenden, nach unterschiedlichen Geschlechtern, sehr variantenreich darstellt. Und genau so eigentlich hat Alexander von Humboldt geschrieben. Natürlich mit den Mitteln seiner Zeit, auch durchaus vielsprachig, was Barthes nicht machte. Barthes ist ein eingefleischter Franzose, der sich des Französischen bedient, un point c'est tout. Bei Humboldt haben wir dann eben diese Inseln, die auf Deutsch, die auf Spanisch, bisweilen auch, also nicht nur auf Französisch, sondern auch mit indigenen Ausdrücken und so weiter argumentieren. Das ist eine sehr variantenreiche Schreibweise.
Wenn Sie diese inselhafte Schreibweise so beschreiben oder diese archipelische, wo auch Verbindungen hergestellt werden, diese viel logische Schreibweise, die Sie ja also vielleicht mit der Brille von Barthes bei Humboldt entdecken oder jedenfalls bei beiden entdecken, ist das für Sie eine Beschreibung in einer ästhetischen Dimension oder in einer ethischen Dimension? Also hat das was zu tun mit der vielleicht auch nach Schönheit strebenden Bauweise von Texten? Oder stecken da auch moralische Botschaften drin?
Also ganz im Sinne von Barthes würde ich jetzt natürlich gleich wieder drei verschiedene Ebenen sehen. Also eine ethische, eine ästhetische und eine epistemologische. Fangen wir mit der ersten an. Epistemologisch heißt einfach nur die Grundlagen des Denkens betreffend. Und die archipelische Schreibweise bei Humboldt hat etwas zu tun mit seiner Weltsicht, hat etwas zu tun mit seiner Wissenschaftssicht, mit seinem Wissenschaftsstil und seinem Denkstil. Das heißt, es erlaubt ihm einfach einen freieren Umgang mit verschiedenen Perspektiven. Ich bin nicht gezwungen, sozusagen eine Perspektive in einem Text durchzuführen, durchzuhalten. Die ästhetische Dimension, die ist sicherlich bei Roland Barthes wichtiger, aber bei Alexander von Humboldt ist die Ästhetik eigentlich jenes Verbindungswissen, keine Verbindungswissenschaft in dem Sinne, aber ein Verbindungswissen, in dem alles zusammengeführt werden kann. Also Ästhetik ist etwas auch, was in die Öffentlichkeit hin übersetzt und von der Schönheit eines Gegenstandes her die Komplexität sozusagen als etwas Fundamentales und auch Schönes präsentiert. Und die ethische Dimension, das ist die Verpflichtung sozusagen zu einem gesellschaftlich guten Leben, also die Verpflichtung, die bei Humboldt eigentlich von Beginn an immer präsent ist.
Ich versuche mal, bevor ich ganz am Schluss nochmal auf Humboldts Blick auf Natur und sowas zu sprechen komme, ich versuche mal mit einer äußerst groben Frage. Roland Barthes, Literaturtheoretiker, Literaturkritiker, Literaturwissenschaftler, gestorben in den 80ern, wird oft wahrgenommen als Teil einer Bewegung, die man Strukturalismus genannt hat. Im Strukturalismus ist einer der Grundgedanken, die sich auch bei Barthes möglicherweise finden, sowas wie die Abschaffung des Menschen. Die Abschaffung des Menschen als Kategorie. Diese Strukturalisten, auch Barthes, konnten mit dem Menschen, dem Subjekt nicht so viel anfangen. Man versucht anders zu denken. Sie haben gerade sehr schön beschrieben, wie die Fragmente einer Sprache der Liebe funktionieren, nämlich eben nicht, indem man sich auf ein Subjekt bezieht. Wenn man Alexander von Humboldt schnell charakterisiert, dann gilt der ganz schnell als Humanist im Sinne von toleranter Typ. Wie gibt es da Zusammenhänge? Also schauen Sie auf Alexander von Humboldt auch als Humanist? Ist Humanismus etwas, was Sie mit Alexander von Humboldt im Sinne von seid alle freundlich zueinander heute wieder unters Volk bringen wollen?
Alexander von Humboldt hat nicht die Subjektvorstellung, die Barthes hatte. Das ist gar keine Frage. Also für ihn ist das menschliche Subjekt im Zentrum. Und das ist auch nicht aus der Natur herauszufiltern. Das heißt, das Subjekt ist einfach als Betrachter von Natur immer schon kulturell definiert. Und Natur ist auch immer für Humboldt schon kulturell definiert. Also insofern gibt es sozusagen eine...
Habe ich das richtig verstanden? Keine klare Trennung von
keine
Kultur?
Keine klare Trennung.
Jenseits von Natur und Kultur.
Ja, genau.
Wie man das in der allerneuesten Anthropologie heute wieder findet, bei Philippe Descola.
Ja, genau. Philippe Descola bezieht sich auch auf Humboldt. Also
jenseits
in seiner Antrittsvorlesung. Genau. In seiner In seiner Antrittsvorlesung, da bezieht er sich auf Humboldt und zwar nicht zufällig, sondern einfach auch strukturell ganz grundlegend. Weil Humboldt dieses Verwobensein von Kultur und Natur herausgestellt hat. Es ist also grundfalsch, sozusagen den Naturwissenschaftler Humboldt nur zu beleuchten, weil das eigentlich ein grundlegend anti-Humboldtscher Gedanke ist, die Natur sozusagen vom Menschen abzutrennen.
Wenn man das jetzt, also der Satz ist abstrakt gesagt ja sehr einfach, es gibt nicht die klare Trennung zwischen Natur und Kultur und ich versuche es jetzt ein bisschen konkreter mir vorzustellen. Vielleicht können Sie uns helfen dabei? Wir haben alle Sachen vor Augen, wenn wir an unser heutiges Verhältnis zur Natur denken. Mhm. Wir wissen, dass Leute gerade regelmäßig gegen eine drohende Klimakatastrophe demonstrieren. Wir haben gesehen, wie sehr der Urwald im Amazonas brennt, jener Urwald, den vor 200 Jahren auch Alexander von Humboldt besucht hat. Ja. wenn wir Humboldt lesend uns neu mit Natur und unserem Verhältnis zu Natur beschäftigen, was kann man denn da lernen, wenn man diese strikte Trennung zwischen menschengemachter Kultur und urwüchsiger Natur so nicht denken möchte?
Ja, also ich glaube, wir können noch eine ganze Menge von Humboldt lernen. Es gibt noch vieles, was unabgegolten ist in der Humboldtschen Wissenschaft. Und dazu gehört genau dieses Verwobensein von Natur und Kultur. Also ich denke, dass Humboldt auch gerade im ökologischen Denken immer den Menschen mit impliziert sah. Also der Mensch ist etwas, das sozusagen aus dem ökologischen System nicht herauszudefinieren ist. Und insofern verhalten sich unterschiedliche Kulturen auch unterschiedlich mit Blick auf ökologische Vorstellungen. Also Vorstellung von Biodiversität und so weiter. Das sind alles kulturelle Prägungen, die sehr unterschiedlich in unterschiedlichen Kulturen laufen. Ich glaube, man kann jetzt auch in der, zum Beispiel in der Friday for Future Bewegung oder auch in der Science for Future Bewegung, kann man durchaus Parallelen zu Humboldt sehen. Es wäre nur insofern schön, wenn sich die Bewegungen da noch radikalisieren würden, wenn sie auch den Menschen und dessen Kultur, also nicht nur den Menschen als Agens, den Menschen als Veränderung, als Veränderer von Natur sehen, sondern eben halt auch in seinem kulturellen Dasein mit Blick auf die Veränderung von Kultur als unterschiedlich agierend sehen.
Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren? Also es wäre schön, so habe ich Ihren Wunsch verstanden, dass man den Menschen nicht nur als jemanden begreift, der da eingreift in die Natur, die komplett einfach gegenüber wäre,
ja,
sondern?
Also Humboldt macht es fest am Beispiel der Seen auf der mexikanischen Hochfläche, auf dem Altiplano in Anahuac. Und in Anahuac versuchen die Spanier sehr frühzeitig, Tenochtitlan zu entwässern. Das ihre Hauptstadt, also ihre eigene Hauptstadt, das dann später mal Mexiko-Stadt sein würde, von den Kanälen und von den Wassermassen zu befreien. Warum? Humboldt hat eine relativ einfache Erklärung dafür, weil die meisten der Konquistadoren aus trockenen Gebieten in Spanien stammen. Und die wollten sozusagen ihre Vorstellung von einer Landschaft und von einer beherrschbaren Landschaft genau in diese mexikanische Hochfläche nach Neuspanien projizieren. Das heißt also, Humboldt sieht ganz wesentliche kulturelle Gründe, warum die so vorgegangen sind. Und ich glaube, wenn wir nicht lernen, auch die jeweiligen kulturellen Hintergründe, natürlich auch die politischen Hintergründe, aber auch die kulturellen Hintergründe zu verstehen, die Menschen dazu bringen, auch, ich sag mal, antiökologisch vorzugehen, Sie haben die brennenden Amazonaswälder genannt, dann erfassen wir immer nur eine Hälfte des Problems. Es ist durchaus zutreffend. Also unser Haus brennt, wie Macron so schön sagte. Aber natürlich müssen wir dabei auch sehen, dass es nicht unser Gebäude ist, so, sondern dass es dort Menschen gibt, die ganz bestimmte kulturelle Prägungen haben. Und auf diese Dimension müssen wir sehr, sehr viel mehr eingehen und können nicht einfach besserwisserisch von Europa aus und durchaus mit einem gewissen kolonialistischen Zug Vorschriften machen, wie sich diese Völker zu verhalten haben und wie das politisch zu regeln sei. Also mir scheint, dass genau hier eigentlich eine Dimension gefordert wird, vom Menschen jetzt, vom 21. Jahrhundert her gefordert wird, Kultur einzubinden in die Erhaltung und Umgestaltung von Natur. Das scheint mir die große Herausforderung zu sein, die Alexander von Humboldt sehr explizit gemacht hat. Aber noch immer lesen wir ihn entweder als Kulturwissenschaftler oder als Naturwissenschaftler oder in der alten Humboldt-Forschung rein als Naturwissenschaftler.
Ein Satz aus der immensen Korrespondenz, der in dem Zusammenhang gelegentlich zitiert wird, glaube ich, und der vielleicht ein bisschen kitschig ist, der mir aber jetzt einfällt, ist: Natur muss gefühlt werden, heißt es in einem Brief an Goethe, wenn ich das richtig jetzt erinnere. Kann man mit Humboldt im Kopf und mit Blick auf diese brennenden Amazonaswälder sagen, dass da nicht nur Bäume brennen, sondern eine Welt?
Ja, dass da eine ganze Welt brennt, also sicherlich auch die Welt Alexander von Humboldts brennt, das ist ganz zweifellos so. Und dass es dafür eine Vielzahl von ökologischen Gründen gibt, das ist auch zweifellos so. Aber wir sollten uns bemühen, in einer Welt, in der der technologische Fortschritt viel größer ist als der moralische Fortschritt sozusagen, unsere Möglichkeiten, unsere Kultur selbst zu denken und kritisch zu denken. Also in einer solchen Welt, in der das Auseinanderklaffen von technologischem Fortschritt und moralischem Standards oder moralischer Entwicklung weit auseinanderklafft, sollten wir uns zumindest bemühen, den Schwerpunkt wieder auf Kultur zu legen, um besser zu verstehen, wie mit Natur umgegangen wird.
Jenseits von Natur und Kultur sagt Ottmar Ette über Alexander von Humboldt: herzlichen Dank. Das Alexander von Humboldt Handbuch übrigens, das Ottmar Ette herausgegeben hat über Leben, Werk und Wirkung, ist im Metzler Verlag erschienen.